ist die Situation im Katastrophengebiet?
Unübersichtlich, leider immer noch. Also die besten Informationen erreichen uns aus Marrakesch, aus der Wüstenstadt und Touristenhochburg, die viele kennen. Da ist es so, dass die Menschen die zweite Nacht in Folge auf der Straße geschlafen haben, im Freien, weil sie sich nicht zurück in ihre Häuser trauen, die zum Teil eingefallen sind, auf jeden Fall aber beschädigt, zum Teil stark beschädigt. Und die Leute trauen sich zum Teil eben auch einfach nicht zu, einzuschätzen, wie gefährlich es ist, in diese Häuser zurückzukehren. Wir haben immer wieder Nachbeben, deswegen ist die Angst schon berechtigt. Wirklich schlimm sieht es aber im Atlasgebirge südwestlich von Marrakesch aus, in kleinen, verstreut liegenden Dörfern, eben in den Bergen. Und da läuft die Hilfe nur schleppend an, weil es einfach extrem schwierig ist, dahin zu kommen.
Wie weit sind die Rettungsarbeiten in der Großstadt Marrakesch?
Also in Marrakesch ist es so, dass keine unmittelbare Lebensgefahr besteht, so würde ich das einschätzen. Aber die Leute sind zunehmend verzweifelt, weil sie eben sagen, wir waren jetzt schon 2 Nächte unter freiem Himmel. Viele werden diese Nacht sicherlich auch wieder zum Beispiel auf dem Jemaa el Fna'a, auf dem Platz der Gaukler verbringen. Eigentlich ein Touristenmagnet. Und sie sagen eben, wir brauchen Hilfe, wir brauchen jemanden, der einschätzt, in welche Häuser kann man zurück. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Essen, wir brauchen jetzt einfach Unterstützung. Und da ist die Verzweiflung relativ groß, aber die wirklich schlimme, lebensgefährliche Situation ist in den Dörfern.
Und da kommt man wahrscheinlich schwierig hin. Sind denn Straßen kaputt gegangen oder warum sind diese Dörfer so schwierig zu erreichen?
Also man muss sich das so vorstellen, dass die Dörfer generell schon total schwierig zu erreichen sind in guten Zeiten, weil man eben im Atlasgebirge Passstraßen fahren muss, die sehr, sehr gewunden und steil sind. Mir stockt da auch unter normalen Bedingungen schon oft der Atem, weil es sich anfühlt, als wären die einspurig und dann kommt einem doch ein LKW entgegen. Aber wenn man dann in die Dörfer will, dann muss man diese Passstraßen eben auch noch verlassen, muss auf unbefestigte Straßen zum Teil, und die sind teilweise nicht passierbar, weil darauf Felsbrocken liegen. Also da kommt man einfach nicht durch.
Und doch, das Technische Hilfswerk hat heute Nachmittag seine schon am Flughafen Köln-Bonn versammelten Helfer wieder nach Hause geschickt. Und ähnlich ergeht es anderen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel dem Bundesverband Rettungshunde. Merkwürdigerweise hat nämlich bisher kein internationales Hilfeersuchen es gegeben. Können Sie sich das erklären?
Also abschließend erklären kann ich mir das auch nicht. Wir haben auch keine Erklärung von der Regierung hier in Rabat dazu bislang bekommen. Was ich weiß, ist, spanische und französische Helfer mit Suchhunden, spezielle Teams, sind im Land. Und die Spanier sagen, das sei mit Marokko auch genauso abgesprochen worden. Ein Hilfeersuchen, ein offizielles an Deutschland oder die EU als Ganzes, hat es offensichtlich bislang nicht gegeben. Deswegen kann jemand wie das THW im Moment nicht kommen. Ein französischer Botschafter, der sagte dazu, naja, das ist jetzt alles aber auch nicht total ungewöhnlich, weil solange Marokko sich eben selber noch kein abschließendes Lagebild gemacht hat, wollen die auch nicht zu viele unkoordinierte Hilfe im Land haben. Und da, wo marokkanische Helfer nicht durchkommen, kommen auch internationale Helfer nicht durch. Was man aber kritisieren kann, ist, dieses Lagebild zu erstellen. Das dauert zu lange, denn die Zeit, in der man noch Menschen retten kann, die schwindet natürlich.
Kann man die denn beziffern, diese Zeit?
Also ich habe gelesen, 72 Stunden ist das, wo ein Mensch ohne Wasser auskommt. Ansonsten kann man nur sagen, es hängt natürlich extrem davon ab, unter welchen Bedingungen da jemand verschüttet ist, ob der verletzt ist etc. Es gibt auch immer wieder Wunderrettungen. Es gab auch Rettungen schon nach mehr als 72 Stunden, aber es wird definitiv langsam eng.
Frau Tappe, wie funktioniert denn die medizinische Versorgung im Land, in der Region? Es sollen ja allein über 1400 lebensgefährlich Verletzte hier noch zu versorgen sein.
Ja, auch das ist nicht ganz einfach. Also ich habe Bilder gesehen von Krankenhäusern, wo auch die Patienten unter freiem Himmel in Betten liegen, einfach weil das Krankenhaus auch beschädigt ist, man Angst vor Nachbeben hat etc. Was tatsächlich dringend gebraucht wird und woran jetzt schon die ganze Zeit gearbeitet wird, seit dem ersten Tag, das sind Blutspenden. Der König hat auf Twitter dazu aufgerufen, hat sich beim Blutspenden gezeigt. Die marokkanischen Nationalspieler, die seit dem Sommermärchen hier sehr beliebt sind, haben Blut gespendet und sich dabei fotografieren lassen, und tatsächlich haben sich auch schon in diversen Großstädten Leute angestellt, um freiwillig Blut zu spenden, an improvisierten Zelten, wo man das eben machen kann. Ja, und alles andere muss man jetzt sehen. Deswegen, selbst wenn das THW keine Rettungskräfte mehr schicken sollte, worauf Marokko sicherlich in nächster Zeit noch angewiesen sein wird, ist Hilfsgüter, sowas wie sanitäre, improvisierte Einrichtungen, Wasser selbstverständlich und so weiter und so fort.
Haben Sie denn, wenn Sie die Gesamtsituation betrachten, das Gefühl, man ist gut organisiert in dieser Katastrophe?
Also wenn man gut organisiert ist, dann kommuniziert man es nicht gut. Lassen Sie es mich mal so ausdrücken, denn ich kann es nicht abschließend beurteilen. Es kommt einfach zu wenig an Informationen bei uns an und das ist zumindest nicht gut für die Außenwirkung. Das merkt man ja auch an der Verärgerung in Deutschland des THWs zum Beispiel.
Vielen Dank, Susanne Tappe, live aus Marokko. Und das